Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In einer Kölner Praxis haben sich offenbar zahlreiche Menschen mit einem krankmachenden Bakterium infiziert. Inzwischen prüft die Staatsanwaltschaft, ob auch der Tod eines Patienten mit der Keiminfektion zusammenhängt. Einschätzung und Hintergründe zu den Ereignissen hören Sie gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir über eine UN-Konferenz zur Katastrophenvorsorge und speziell die Frage, wie Wirbelsturmwarnungen rechtzeitig die betroffenen Menschen vor Ort erreichen. Und wir beleuchten Chancen und Risiken der CO2-Speicherung unter dem Meer, zu denen das GEOMAR gerade eine Studie vorgelegt hat. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst hatte der Kölner Stadtanzeiger über den Fall berichtet. Inzwischen sorgt er auch überregional für mediales Aufsehen. In einer Praxis in Köln haben sich offenbar 28 Patienten innerhalb weniger Wochen mit dem krankmachenden Bakterium Pseudomonas aeruginosa infiziert. Anscheinend, als ihnen Medikamente in den Rücken injiziert wurden. Ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sagte dem Kölner Stadtanzeiger gegenüber, es handle sich um einen der größten Ausbrüche mit dem Erreger in einer ambulanten medizinischen Einrichtung überhaupt. Um den Fall einzuordnen, haben wir vor der Sendung mit Gerd Fettgenheuer telefoniert, Infektiologe an der Kölner Uniklinik. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche gesundheitsbedrohlichen Folgen eine Infektion mit diesen Bakterien haben kann.
Pseudomonas aeruginosa ist ein Bakterium, was überall vorkommt in der Umwelt und wenn es dann Infektionen auslöst, häufig sehr schwere Infektionen auslöst. Also es ist zum Beispiel bekannt als Erreger von Lungenentzündungen auf Intensivstationen. Es kann Blutstrominfektionen machen, auch als Sepsis oft bezeichnet, also wirklich lebensbedrohliche Infektionen. Das ist typisch für diesen Erreger. Es gibt auch, der spielt auch eine Rolle, zum Beispiel bei Patienten, die chronische Lungenerkrankungen haben, die können davon Infektionen, also Lungenentzündungen haben, die sind dann meistens nicht so schwerwiegend verlaufen. Also ein sehr breites Spektrum, aber der Erreger spielt insgesamt eine sehr große Rolle insgesamt in der Medizin.
Dieses Bakterium tritt ja in unterschiedlichen Formen auf, die auch unterschiedliche Resistenzen gegen Antibiotika aufweisen. Gibt es schon Informationen dazu, wie gefährlich die in Köln jetzt aufgefundene Variante ist?
Also was die Resistenzen angeht, ist nach meinem Wissen, dass ein normal empfindlicher Pseudomonas gewesen, das heißt also, er hatte keine Resistenzen, die das Ganze dann noch schwieriger, die Behandlung noch schwieriger gemacht hätten.
Das heißt, der ist wahrscheinlich relativ gut behandelbar.
Insgesamt muss man sagen, bei diesem Bakterium gut behandelbar ist da relativ. Das kommt immer besonders darauf an, was von Organ betroffen ist und wie schwer die Erkrankung ist. Also es ist schon ein Bakterium, was per se schwieriger zu behandeln ist als viele andere Bakterien. Wir haben da auch, wenn es ein vollempfindlicher Erreger ist, trotzdem weniger Antibiotika zur Verfügung als bei vielen anderen Bakterien. Das ist sozusagen die Ausgangssituation.
Was zeigt denn der Blick auf frühere Ausbrüche? Unter welchen Umständen kann es bei einer medizinischen Behandlung zu einer Infektion mit diesen Bakterien kommen? Und wie oft passiert das in Deutschland ungefähr pro Jahr?
Also Ausbrüche sind jetzt gar nicht so häufig, sondern was häufig ist, ist, dass Patienten daran erkranken, also Einzelpersonen, also Patienten zum Beispiel, die auf der Intensivstation liegen und einfach immungeschwächt sind, abwehrgeschwächt sind. Das ist auch eine Bedingung, unter der sich dieses Bakterium leichter ausbreitet und leichter zu Infektionen führen kann. Das ist also sehr häufig. Also ich kann Ihnen da keine Zahlen nennen, aber das gibt es in jedem Krankenhaus. Ja. Es gibt auch in jedem Krankenhaus Patienten, die von draußen mit so einer Infektion kommen, zum Beispiel, weil sie eine chronische Lungenerkrankung haben. Und diese chronische Lungenerkrankung eine Abwehrschwäche macht in der Lunge, die eben die zunächst Besiedlung, sagen wir, also wo das Bakterium da ist, aber noch keine Infektion macht und dann später auch wirklich eine Infektion, also eine Erkrankung hervorruft. Von daher ist es ganz schwierig, das zu unterscheiden von Ausbrüchen. Wo Ausbrüche meint ja, dass wir eine Quelle haben, in einem Krankenhaus beispielsweise, von der ausgehend mehrere oder viele Patienten angesteckt werden. Das ist nicht so häufig.
Wie wird dann letztendlich tatsächlich das Bakterium auf den Patienten übertragen? Also muss das mit einer Injektion geschehen oder kann das auch durch eine einfache Tröpfcheninfektion oder sowas passieren?
Also das Bakterium ist ein Umwelterreger, der zum Beispiel im Wasser vorkommen kann, den auch viele von uns im Körper tragen, im Darm zum Beispiel, ohne dass er irgendwas macht. Und damit es eine Erkrankung gibt, muss er entweder in die Blutbahn geraten oder er muss ins Gewebe, in sonst also gesundes Gewebe geraten. Das kann dann zum Beispiel durch eine Injektion, wenn es sich kontaminierte Nadeln oder Injektionslösungen handelt, dann wäre das eine Möglichkeit. Der kann über zum Beispiel eine Tröpfcheninfektion auch in die Lunge geraten und dort eine Infektion machen. Also die Infektionswege sind sehr vielfältig.
In der Kölner Praxis haben sich ja offenbar innerhalb weniger Wochen 28 Patienten bei demselben Eingriff mit den Bakterien infiziert. Lässt so ein Geschehen schon gewisse Rückschlüsse auf Ursprung und Weg der Infektion zu?
Also das legt schon die Vermutung sehr nahe, dass hier die medizinische Maßnahme, in dem Fall ja die Injektionen, dass da das Problem bestand. Was genau, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Also ich kann jetzt nur spekulieren. Das können aus der Infusionslösung oder Injektionslösung kommen. Das kann von den benutzten Materialien kommen. Aber dieser Verdacht liegt schon sehr nahe, weil es eben so viele Patienten sind, bei denen die gleiche Maßnahme durchgeführt worden ist.
Unterscheiden sich sowas wie Hygienestandards oder andere Faktoren in Klinik und ambulanter Praxis, die zumindest eine Infektion mit so einem resistenten oder potenziell bedrohlichen Erreger wahrscheinlicher machen können?
Nein, also die Standards, die Hygienestandards unterscheiden sich nicht. Die müssen überall die gleichen sein. Die Hygienestandards hängen einzig und allein von der durchgeführten Maßnahme ab. Ja, also wenn so eine Maßnahme, wenn eben eine tiefe Injektion durchgeführt wird, die muss unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden und alles, was benutzt wird, muss steril sein. Das unterscheidet sich nicht, ob Sie das in der Klinik, in der Praxis oder sonst irgendwo im Ambulatorium, wo auch immer machen. Ja.
Wie lässt sich denn so ein Ausbruch oder so ein Fall wie jetzt in Köln aufklären und eindämmen? Welche Maßnahmen sind da schrittweise notwendig?
Nun, als erstes ist notwendig, dass man den Ausbruch als solchen erkennt. Das ist ja hier erfolgt. Der zweite Schritt ist, hat man eine Vermutung zunächst mal, wodurch, also welche Maßnahme dazu führt. Auch das war hier einfach, weil es überall die gleiche Maßnahme war. Also hat man die Quelle des Ausbruchs eigentlich sehr schnell erkannt. Und dann ist der nächste Schritt, dass hier ein Stoppschild gemacht wird, gesagt wird, hier muss es erstmal, bevor diese Maßnahmen weiter durchgeführt werden, diese medizinischen Eingriffe weiter durchgeführt werden, muss erstmal geschaut werden, wie das zustande gekommen sein kann, bevor hier mit diesem Eingriff weitergemacht werden kann. Und das ist ja durch das Gesundheitsamt erfolgt. Also in dieser Praxis werden meines Wissens nach ja im Moment diese Eingriffe nicht durchgeführt.
Der Infektiologe Gerd Fädkenheuer mit Einschätzungen und Hintergründen zur Verbreitung krankmachender Bakterien in einer Kölner Praxis.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Spätestens seit den Tsunami-Katastrophen der vergangenen Jahre in Asien ist klar, dass Katastrophenvorsorge nur funktioniert, wenn die Warnungen auch das letzte Dorf erreichen und die Menschen dort dann einen Ort haben, an dem sie sich in Sicherheit bringen können. Außerdem haben die Naturkatastrophen der vergangenen Jahre gezeigt, dass es nicht reicht, sich auf einen einzigen Faktor wie etwa erdbebensicheres Bauen zu konzentrieren. Um bis 2030 die Weltbevölkerung besser vor Naturkatastrophen schützen zu können, haben die Vereinten Nationen 2015 den sogenannten Sendai-Prozess ins Leben gerufen. Teil dessen ist die Konferenz Global Platform for Disaster Risk Reduction, die derzeit wieder in Genf stattfindet. Ein Thema dabei: Lehren aus den jüngsten Wetterkatastrophen. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich verfolgt das Thema seit Jahren und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, um erstmal einen Überblick zu bekommen, welche Folgen haben Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren gehabt?
Man hat den Zeitraum zwischen 1998 und 2017 betrachtet, also 20 Jahre. Und da sind 1,3 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen gestorben. Und fast 4,5 Milliarden Menschen wurden verletzt, verloren ihr Zuhause oder mussten fliehen. Jetzt, wenn man betrachtet, wie hoch ist der Todeszoll, wobei Erdbeben und Tsunamis sind eindeutig das todesträchtigste, da starben die meisten Menschen bei, aber die Ursache der mit Abstand meisten Katastrophen, nämlich 91% der Katastrophen, die gehen auf meteorologische Ursachen zurück, Überflutungen, Stürme, ja, und ähnliches, Dürren.
Welche Lehren hat denn dann die Weltorganisation für Meteorologie auf der Tagung mit Blick auf die Naturkatastrophen der vergangenen Monate und Jahre gezogen?
Die Meteorologen haben gesagt, das eine ist halt, dass wir im Moment wunderbare Prognosen schon machen können durch Satelliten und Big Data. Alles toll, da haben wir große Fortschritte gemacht. Aber wenn die nicht so kommuniziert werden, dass sie auch im letzten Dorf noch verstanden werden, dann ist alles vorher umsonst gewesen. Die Warnungen müssen so, wie das plakativ gesagt wurde, müssen so sein, dass sie den letzten Meter erreichen. Die letzte Meile, die vorher immer gesagt worden ist, die reicht nicht. Welchen Unterschied das macht, das zeigen in diesem Jahr die Beispiele aus Mosambik, Indien und Bangladesch, wo jeweils tropische Wirbelstürme die Länder getroffen haben und das Ergebnis sah völlig unterschiedlich aus.
Wo genau lagen da die Unterschiede, die Sie jetzt angesprochen haben?
Und wenn wir jetzt erstmal Indien und Bangladesch nehmen, da traf Anfang Mai Fani, der schwerste tropische Zyklon seit 20 Jahren, Indien und Bangladesch. Und in den 1970er Jahren haben ähnliche Ereignisse Hunderttausende von Toten in diesem Raum gefordert. Diesmal starben 56 Menschen. Also eine unglaubliche Verbesserung. Und die Ursache dafür ist, dass die Länder sehr viel getan haben. Auf verschiedenen Ebenen. Also in Bangladesch beispielsweise wird sehr auf Aufklärung gesetzt. Dort gehen Gemeindearbeiter von Haus zu Haus und erzählen jedem, ihr müsst das und das tun, klären über die Gefahr auf. In Indien wird dann beispielsweise großflächig evakuiert. Da sind 1 Million Menschen evakuiert worden, als der Sturm im Anzug war, frühzeitig evakuiert worden. Und die Verhaltensweisen wurden so verfasst, dass jeder sie verstehen konnte, in den Landessprachen, leicht verständlich. Und sie gingen frühzeitig über Radio raus, Fernsehen und die sozialen Medien. Also es wurde dafür gesorgt, dass jeder weiß, was zu tun ist.
Das waren jetzt die Ereignisse in Indien und Bangladesch, haben Sie gesagt. War dann Mosambik sozusagen das negative Gegenbeispiel?
In Mosambik waren die Prognosen korrekt. Es war von Anfang an klar, dass es so einen Sturm wie Idai, das war der erste, der Mosambik getroffen hat, noch nicht dort gegeben hat. Aber der letzte Meter wurde nicht erreicht. Und deshalb konnten die beiden Zyklone, die kurz hintereinander eingetroffen sind, Idai und Kenneth, ja immer noch über 1000 Menschen töten. Das zeigt also, da hat es nicht funktioniert.
Wie und warum konnte das passieren in dieser Weise?
Ja, also als Idai, der erste Sturm Mosambik traf, da kam so eine richtige Kettenreaktion in Gang. Zuerst fiel der Strom aus und damit versagten natürlich die Informationskanäle. Die Windgeschwindigkeiten, die waren so hoch, dass die Dächer auf den Schutzgebäuden einfach weggerissen wurden. Dann kamen Sturmfluten und Regenmassen, setzten weite Landstriche unter Wasser. Die Überschwemmungen sorgten dann, als der Sturm weitergezogen war, dafür, dass das Infektionsrisiko, Krankheitsausbrüche gekommen sind, dass die Ernten zerstört waren. Es ist also eine ganze Kettenreaktion von Folgen, die da nicht nur auf diesen Sturm zurückzuführen sind, sondern auf die ganzen Begleiterscheinungen. Und der zweite Sturm Kenneth, der traf in ein Gebiet, wo bislang solche Stürme unbekannt waren. Die Leute haben diese Warnung einfach nicht ernst genommen und sind nicht weggegangen.
Heißt das dann auch, dass Katastrophenschutz in Zukunft immer neuen, komplexeren Herausforderungen begegnen wird?
Der Katastrophenschutz muss vor allen Dingen jetzt einmal sich den Klimawandel quasi mit einbeziehen. Der Meeresspiegel steigt, die Stürme werden stärker und das bedeutet auch, dass die Auswirkungen schlimmer werden. Man muss, wenn man heute Deiche baut, muss man die jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre auslegen, sagen die Forscher, sondern für die Situation Ende des Jahrhunderts, denn so lange halten die Strukturen. Also ganz neue Dimensionen werden da dann erreicht werden müssen. Und die Länder der dritten Welt, die müssten unbedingt dabei unterstützt werden, auch Warnsysteme zu entwickeln, die nicht nur sagen, da kommt ein Sturm, sondern die halt auch dann dieses Zusammenspiel von schweren Winden, schwerer See, Überschwemmungen, die das abschätzen können und berücksichtigen.
Dagmar Röhrlich über das Katastrophenmanagement bei Wirbelstürmen. Vielen Dank. Wenn es darum geht, Szenarien zu entwerfen, wie das 2- oder 1,5-Grad-Ziel in der Klimapolitik noch erreicht werden könnte, spielt die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid fast immer eine Rolle. Denn so könnte man bereits produziertes CO2 elegant verschwinden lassen. Die EU etwa hat viel Geld in die Erforschung von CCS investiert, wie die unterirdische Speicherung auf Englisch bezeichnet bzw. abgekürzt wird. Viele der Projekte aber verliefen wegen hoher Kosten und Akzeptanzproblemen bei der Bevölkerung im sprichwörtlichen Sand. Jetzt rückt der Meeresboden als CO2-Speicher in den Fokus. Thomas Schröder berichtet über ein Forschungsprojekt auf hoher See.
Das Wetter ist sonnig, das Experiment läuft und die Daten fließen. Doug Connolly ist zufrieden. Gerade eben habe man die Fließrate des CO2 erhöht, berichtet der Ozeanograph aus Southampton und Fahrtenleiter der Thomas Cook. Das britische Forschungsschiff ist im Moment gemeinsam mit der deutschen Poseidon vor der schottischen Küste, um dort künstlich Kohlendioxid freizusetzen. Aber warum eigentlich?
Zum einen wollen wir schauen, was mit dem Kohlendioxid im Meerwasser passiert, zum anderen aber auch, was in den Sedimenten passiert. Gibt es Chemikalien, die aus den Sedimenten freigesetzt werden und die als Frühwarnsignal dienen können, wenn wir irgendeine Art von Leckage haben? Denn das ist der große Schwerpunkt dieses Projekts. Wenn wir unterirdisch CO2 speichern, brauchen wir auch gute Überwachungstechniken für mögliche Leckagen. Nur so können wir das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Technologie stärken.
Die Forscher simulieren quasi ein kleines Leck im Meeresboden, um ihre Messtechniken zu erproben und neue Methoden zu erforschen, wie solche Lecks in der riesigen Nordsee schnell gefunden werden könnten. Dafür kommen vor Schottland nun auch Tauchroboter zum Einsatz, die große Flächen eigenständig und kostengünstig abfahren und auf Leckagen kontrollieren könnten. Denn dass es in der Nordsee zu Leckagen kommen könnte, wenn dort im Meeresboden CO2 gespeichert wird, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Einfach, weil der Meeresboden durch die jahrzehntelange Förderung von Öl und Erdgas schon ziemlich durchlöchert ist, erzählt Klaus Wallmann.
Wir haben mehr als 10.000 von diesen Bohrlöchern in der Nordsee. Man wird sicherlich versuchen, die zu vermeiden, wenn man eine Speicherlokation auswählt. Aber ob das immer gehen wird, ist fraglich. Gerade wenn man darüber nachdenkt, viele Speicher in der Nordsee zu betreiben. Und was man dann machen muss, ist, man muss sich diese Bohrlöcher kritisch angucken und schauen, ob die jetzt schon Methan emittieren. Und falls das der Fall ist, dann muss man natürlich da ein intensives Monitoring machen.
Klaus Wallmann arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und hat lange Jahre auch im sogenannten Sleipnerfeld der Nordsee geforscht. Dort verpressen die Norweger schon seit fast 30 Jahren Kohlendioxid zurück in niedrigere Schichten der Erdgasfelder. Hier haben die Forscher zwar nur Leckagen gefunden, aus denen Erdgas austritt, aber wenn sich das CO2 im Untergrund irgendwann weiter in Richtung dieser leckenden Bohrlöcher ausbreiten würde, könnte es dort ebenfalls freigesetzt werden, meint Wallmann.
Deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal ein Experiment und gucken, was würde denn passieren, wenn was rauskommt, ungefähr in der Größenordnung, wie wir es beim Methan beobachtet haben. Also die entsprechende Menge an CO2 freigesetzt und dann geschaut, was passiert dann eigentlich mit dem CO2. Wir sehen halt, dass das CO2 dann sich sehr schnell am Boden auflöst. Also 2 Meter über dem Boden ist es schon völlig im Wasser aufgelöst. Das ist einerseits gut, weil es dann eben nicht direkt in die Atmosphäre geht. Auf der anderen Seite verursacht das aber eben eine Versauerung des Meerwassers und das schädigt dann die Organismen, die direkt an diesem Leck leben.
Ihre Ergebnisse aus dem Experiment haben die Forscher um Klaus Wallmann gerade veröffentlicht. Der Schaden, etwa auf kalkbildende Organismen, ist demnach auf eine sehr kleine Fläche von 50 Quadratmetern um die Austrittsöffnung beschränkt.
Wir sagen im Kern, das geht wahrscheinlich mit dem Speichern. Es kommt möglicherweise zu Leckagen, aber wenn es dann zu Leckagen kommt, ist der Schaden überschaubar.
Diese Botschaft wird weitere CCS-Vorhaben im Meer wahrscheinlicher machen. Gerade haben etwa die Niederlande und Belgien ein gemeinsames Projekt gestartet, bei dem ab 2030 rund 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus den großen Seehäfen in ein leeres Erdgasfeld vor der niederländischen Küste verpresst werden sollen. Mark Lawrence, Direktor am Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, blickt mit gewisser Skepsis auf solche Vorhaben. In größerem Maßstab könnte CCS höchstens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts eine echte Rolle spielen, meint er. Man müsse aber jetzt und heute die Kohlendioxidemissionen reduzieren.
Chancen und Risiken der CO2-Speicherung unter dem Boden der Nordsee. Ein Beitrag von Thomas Schröder. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas, der gerade zu mir ins Studio gekommen ist. Und mit der ersten Meldung bleiben wir unter Wasser.
Plastikmüll im Meer gefährdet auch Bakterien. Und zwar solche, die in den Ozeanen Photosynthese betreiben und Sauerstoff produzieren. Das berichten australische Forscher im Fachmagazin Communications Biology. Prochlorococcus cyanobakterien gehören zu den wichtigsten Lebensformen auf unserem Planeten, weil sie rund 10% des Sauerstoffs produzieren, den wir atmen. Die Wissenschaftler machten Laborstudien mit 2 dieser Bakterienstämme aus unterschiedlichen Meerestiefen. Dabei zeigte sich, die Mikroben reagieren empfindlich auf einen Cocktail chemischer Substanzen, der aus Kunststoffarten wie Polyethylen und PVC austreten kann, wenn diese im Meer zersetzt werden. Unter dem Einfluss der Chemikalien wuchsen die Mikroben schlechter und ihre Sauerstoffproduktion ging deutlich zurück, zumindest im Labor. Ob die gleichen Effekte auch in freier Wildbahn zu beobachten sind, müssen nun weitere Forschungsarbeiten zeigen.
Wälder könnten in Zukunft weniger zum Klimaschutz beitragen.
Wenn Bäume wachsen, binden sie CO2 aus der Luft und speichern den Kohlenstoff im Holz, teilweise über Jahrhunderte hinweg. Bei anhaltendem Klimawandel könnte dieser Beitrag der Wälder zum Klimaschutz allerdings abnehmen, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Nature Communications. Die Wissenschaftler fanden heraus, mit zunehmenden Temperaturen wachsen Bäume zwar schneller, aber sie sterben in der Regel auch jünger. Damit könnte der gespeicherte Kohlenstoff schneller wieder in die Atmosphäre gelangen.
Dem Windbeobachtungssatelliten Aeolus geht die Puste aus.
Im vergangenen August gestartet, hat der Satellit Aeolus Meteorologen schon einzigartige Messdaten über Windströmungen rund um die Welt geliefert. Allerdings gibt es jetzt Probleme. Nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur ESA verliert der starke Ultraviolettlaser, mit dem Aeolus die Luftbewegungen in der Atmosphäre erfasst, kontinuierlich an Leistung. Mittlerweile arbeitet er nur noch mit halber Kraft. Im Juni soll das Messsystem des Satelliten testweise auf einen an Bord befindlichen Backup-Laser umgeschaltet werden. Sollte auch dieser im Betrieb einen ähnlichen Leistungsabfall zeigen, könnte Aeolus möglicherweise nicht einmal die als Minimum geplante Betriebsdauer von 3 Jahren erreichen. Aeolus ist der erste Satellit, der Windstärke und Richtung von Weltraum aus messen kann, und zwar in 3D. Er erfasst die Atmosphäre vom Boden bis in 30 Kilometer Höhe.
Es gibt einen neuen Rekord im Tiefseetauchen.
Knapp 60 Jahre, nachdem erstmals Menschen in einem U-Boot fast bis zum Grund des Marianengrabens im Pazifischen Ozean vorgedrungen sind, hat dort eine Expedition einen neuen Tiefenrekord aufgestellt. Wie jetzt bekannt wurde, tauchte der US-Millionär und Meeresforscher Victor Vescovo Anfang Mai in einem von ihm mitfinanzierten Spezial-U-Boot namens Limiting Factor bis 10.927 Meter unter den Meeresspiegel hinab. 1960 hatten Don Walsh und Jacques Piccard im U-Boot Triest 10.912 Meter erreicht. Neben einigen bisher unbekannten Tierarten, darunter verschiedenen Flohkrebsen, filmte Victor Vescovo auch Plastikmüll am Tiefseegrund, darunter eine Plastiktüte und Bonbonpapier. Der Tauchgang war Teil der sogenannten Five Deeps-Expedition. Ihr Ziel ist es, die tiefen Stellen aller 5 Weltmeere zu erreichen.
Ein Gen kontrolliert die Drehrichtung von Schneckenhäusern.
Die meisten Schneckenhäuser weisen rechtsgedrehte Windungen auf. Warum das so ist, galt lange als Rätsel. Japanische Forscher haben es nun aufgeklärt. Sie fanden bei Versuchen mit Spitzschlammschnecken ein Gen, das die Rechtsdrehung auslöst. Ist das Gen defekt, drehen sich die Schneckenschalen nach links. Wie die Forscher im Magazin Development berichten, setzten sie im Rahmen ihrer Studie erstmals die Genschere CRISPR ein, um einzelne Gene im Erbgut der Schnecken zu manipulieren.
2019 könnte ein Waldbrand-Rekordjahr werden.
Seit Jahresbeginn bis Ende April sind im europäischen Waldbrandinformationssystem EFIS europaweit schon mehr als 250.000 Hektar verbranntes Land verzeichnet worden. Damit übertrifft die Feuerstatistik des Jahres 2019 bereits die Zahlen des gesamten Vorjahres. Für 2018 wurden rund 181.000 Hektar an Brandflächen verzeichnet. Das erhöhte Waldbrandrisiko ist eine Folge des im vergangenen Jahr in vielen Regionen Europas überdurchschnittlich trockenen Klimas. Noch immer sind vielerorts die Böden stark ausgetrocknet.
Sternzeit. 15. Mai. NASA in Mode. ESA nicht. Ein Zeichen für die aktuelle Popularität der Raumfahrt ist die große Zahl an Kleidungsstücken, auf denen das NASA-Logo abgebildet ist. Dagegen sind T-Shirts oder Ähnliches mit dem Signet der Europäischen Weltraumorganisation ESA Mangelware. Das aber liegt nicht daran, dass der Weltraum in Europa weniger beliebt wäre. Vielmehr handhabt die ESA die Nutzung ihres Logos äußerst restriktiv, während die NASA sehr freigebig ist, wenn es darum geht, ihr Emblem bekannt zu machen. So sind viele Pullover, T-Shirts, Mützen und Jacken mit dem markanten Fleischball zu sehen, wie die NASA ihr Logo oft nennt. Ein blauer Kreis mit weißen Sternen, einem kreisenden Satelliten und dem Schriftzug NASA ist von einem stilisierten roten Pfeil durchzogen. Jeder ist berechtigt, dieses Logo oder andere NASA-Embleme zu Dekorationszwecken zu nutzen, sofern sie nicht mit anderen Zeichen oder Firmennamen kombiniert werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, als arbeite die NASA mit anderen Unternehmen oder Personen zusammen. Ansonsten gibt es kaum Einschränkungen. Bei der ESA ist dagegen die kommerzielle Nutzung des Logos so gut wie unmöglich. Wenn überhaupt, so ist dafür ein sehr aufwendiger Genehmigungsprozess zu durchlaufen. Kurz gesagt, die NASA-Regeln sollen einen weitreichenden Gebrauch von Logo und Bildern ermöglichen, während die ESA-Richtlinien die Nutzung stark erschweren. Das Ergebnis ist auf den Straßen zu sehen. T-Shirts und Jacken, auf denen NASA steht, gibt es zuhauf. ESA-Kleidung dagegen kaum.
Das war Forschung aktuell für heute. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft geht es nach den Nachrichten unter anderem um die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.